Also so nervös, wie ich in diesem Finale war, war ich, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben. Als er meinen Namen aufgerufen hat, ich stand da wirklich einfach still, einfach so, als wäre ich eingefroren.
Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Hürdensprinter Gregory Minouet über seinen Weg in die deutsche Spitze. Und dabei sprechen wir über physische Herausforderungen und mentale Schlachten.
Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Ja, dann herzlich willkommen, Gregory.
Hi, was geht's?
Ja, es freut mich, dass du heute Abend Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Wir haben ja eben schon so ein bisschen gequatscht und auch die letzten Tage schon so ein bisschen geschrieben. Und ich hatte ja auch immer mal eine Folge mit Nachwuchshürden-Bundestrainer Rico May aufgenommen, rund um das Thema Hürden und Hürdenentwicklung. Und in meiner letzten Folge auch mit Rico May hat er mir mal so ein bisschen eingehender erklärt, wie komplex das Ganze ist, von der Jugend über den Juniorenbereich zur Männerhürde zu kommen. Einfach, weil die Höhe natürlich immer ansteigt, das natürlich für den Kopf auch eine größere Hürde ist, dann da drüber zu gehen und viele dann tatsächlich auch Schwierigkeiten haben, dann vom Jugend- in den Juniorenbereich bis in den Erwachsenenbereich wirklich stark zu bleiben. Und du bist aber ein Gegenbeispiel dazu, bist eines der größten deutschen Talente im Bereich der Hürden. Und deswegen so, wie habt ihr das Training gestaltet, dass du wirklich über die Jahre hinweg so stark über die Hürde geblieben bist?
Richtig mit Hürde angefangen habe ich ja, glaube ich, schon in der U12 oder so. Da haben wir ganz normal, da hat man ja alles so gemacht. Ich war halt immer so sprintstark und so, aber ich habe eigentlich mehr Mehrkampf gemacht. Und dann war das 2018, wo ich dann aufgrund irgendeiner Verletzung nicht wirklich den kompletten Mehrkampf durchziehen konnte. Und dann haben wir uns halt ein bisschen mehr auf Hürde fokussiert. Und dann bin ich da halt deutsche U18-Norm halt direkt gelaufen und wurde dann auch in diesen Nachwuchskader von Land, also Landeskader aufgenommen, wo wir dann auch oft Hürdenkadertraining hatten. Da war auch Tim Eickermann drin, also dieser Nordrhein-Kader halt. Tim Hensler, der war damals auch noch ganz gut. Und da habe ich mich dann ein bisschen sehr entwickelt, sodass ich 2019 immer noch eigentlich mehr mehrkampforientiert trainiert habe, aber trotzdem dann bei der U18 DM in Ulm Sechster wurde. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen nur Hürde. Und dann U20 war ich auf einmal halt deutscher Meister direkt. Und dann halt war ich einfach so die ganze Zeit gut und wirklich viel anders trainiert haben, wenn ich jetzt kam einfach so. Ich glaube, ich hatte einfach die körperlichen Fähigkeiten. Ich war schon immer relativ groß, relativ kräftig gebaut, schnell, hatte Sprungkraft. Deswegen, ich glaube, das liegt einfach auch am Körperbau und alles. Ja, so war die Entwicklung, würde ich sagen.
Wie groß bist du?
1,92.
Ja, aber ich sag mal, trotz der Körpergröße von über 1,90 Meter und vielleicht auch insgesamt den körperlichen Voraussetzungen, ist es ja trotzdem eine Umstellung, wenn man dann andere Abstände, andere Höhen da vor sich hat. Da spielt das Training ja auch immer ein Stück weit mit rein. Deswegen kannst du dich da vielleicht noch dran erinnern, wie du vielleicht im Speziellen dann auch an die Männerhöhe herangeführt wurdest oder vielleicht auch mit bestimmten technischen Übungen da rangegangen bist, die sich über die Laufe der Jahre verändert haben?
Ja, auf jeden Fall. Also angefangen mit der Männerhöhe habe ich im ersten U20 ja schon. Also wir haben da ein paar Mal ganz entspannt drüber trainiert. Das war ja während der Corona-Zeit da im Winter. Also nach, ich glaube, ab März oder so war ja alles zu. Man konnte ja gar nichts machen, außer man war im Bundeskader. Aber da war ich noch nicht im Bundeskader. Ja. Und dann so, ich glaube, Mai oder so, Juni konnte man wieder ein bisschen trainieren. Dann haben wir einfach mal gesagt, wir machen schon mal ein bisschen Männerhürde. Einfach so aus Spaß, ein bisschen zu probieren. Und das lief eigentlich auch in Ordnung. Also es war jetzt nicht schrecklich. Deswegen, das meine ich mit ein bisschen körperlichen Fähigkeiten, es ging. Aber dann im zweiten U20er, da gab es keine Hallen-DM, auch wegen Corona, also U20. Und dann haben wir gesagt, wir gehen zur Männer-DM. Und dann habe ich nur den ganzen Winter Männerhürde trainiert. Und bin dann halt direkt gut gelaufen, also 7, 8, 7. Da bin ich fast mein U20-PB halt gelaufen. Und da hat sich das dann, glaube ich, so established, dass ich schon die Männerhürde ganz gut laufen kann. Aber dann, als es richtig ins Männerjahr ging, Da fing dann so ein bisschen die Kopfsachen an und sowas, weil wir auch umgestellt haben von 8er auf 7er. Und das war dann wirklich, der Winter da war ganz, 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 ganz schwierig. Weil ich habe erstmal diesen 7er nicht hingekriegt. Da bin ich sehr oft ausgerastet im Training. Dann noch mit der Männerhürde und alles. Das hat mich echt sehr, sehr auseinandergenommen. Und so lief das dann auch, finde ich, die ganze 2022-Saison. Die war gut. Also ich bin einmal richtig gut in Wetzlar gelaufen, 13,7. Im ersten Jahr, das war ziemlich gut, aber dann Ja, es war halt nie consistent. Es war einfach so, ich hatte mal gute Läufe, aber ich war nie wirklich consistent schnell, sondern einfach, es kam eher so random. Und dann, ja, bei den Deutschen habe ich nach der zweiten Hürde aufhören müssen. Dann bei den 23 Deutschen habe ich auch die letzte Hürde oder so mitgenommen, habe ich mich gemault. Deswegen, das war sehr schwer, aber jetzt so 2023 habe ich mich langsam gewöhnt an alles, aber es ist immer noch eine Entwicklung. Speziell im Training haben wir eigentlich gar nichts verändert, so, vom Hürdenlaufen. Es war einfach, es ist immer noch so die Hürde, die Technik bleibt eigentlich gleich. Du musst nur ein bisschen, musst dich trauen einfach, du musst einfach machen. Und das konnte ich damals richtig gut in der U20, da habe ich einfach gemacht, ohne zu denken, ohne den Kopf, einfach drauf los. Es ist ein bisschen jetzt weggegangen, aber es kommt langsam wieder, dass man da einfach reingeht. Und ich glaube, das braucht man einfach, dass man da einfach reinrennt wie ein Verrückter.
Hört sich für mich auch so ein bisschen an, als ob Corona da nicht die schlechteste Zeit war, um da auf die Männerhürde umzusteigen. Einfach weil wahrscheinlich dann auch keine Erwartungen da waren und man einfach mal so ausprobieren konnte. Und weil man ja auch nicht wusste, gibt es jetzt Wettkämpfe oder nicht. Wenn es nicht läuft, ist auch egal, weil wir haben Zeit, um uns darauf einzustellen. Also klingt für mich wie so einer der Faktoren, dass man da einfach ja ohne Druck und vielleicht eher so spielerisch dann wirklich an diese Höhe auch rangeht.
Genau, absolut, ja.
Und du hast auch gesagt, man muss den Kopf ausschalten und dann einfach auf die Hürde zulaufen. Ich war ja früher 100 Meter Flachsprinter und stand das ein oder andere Mal auch bei Vorbereitung vor einer Männerhürde, hab mir das angeguckt und ich konnte mir das nie vorstellen, da voll drauf zu laufen. Also, was ist dein Rezept dafür, den Kopf auszuschalten und einfach voll in die Hürden reinzugehen?
Also, ich glaube, das kommt jetzt mittlerweile einfach, weil ich das halt jetzt seit 4 Jahren durchgehend mache. Aber früher, also ich weiß gar nicht, ob ich jemals dieses Gefühl hatte, dass ich mich nicht getraut habe, da wirklich reinzurennen. Erst bei der Männerhürde das erste Mal so richtig. Aber U20, U18, ich bin da einfach, da war noch nichts mit, keine Ahnung. Ich bin sowieso ein bisschen verrückt so. Deswegen glaube ich, das passt auch ganz gut. Ich bin einfach gerannt und bin irgendwie rüber. Hab mir da nicht wirklich Gedanken gemacht. Hab einfach gemacht so.
Hast du dann früher vielleicht auch andere Sportarten gemacht, die vielleicht so eine ähnliche Richtung gegangen sind?
Nee, also ich habe mit Fußball angefangen, wie glaube ich ganz viele. Aber ich hatte immer richtig starke Ausdauerprobleme, so mit Atmung und so. Und deswegen konnte ich halt diese 90 Minuten habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Und dann haben die Lehrer halt gesagt, geh mal zu Leichtathletik. Du bist schnell, springst weit und so. Aber ich habe jetzt nicht besonders riskantes oder so eine riskante andere Sportart oder so gemacht.
Weil zum Beispiel, ich glaube, Oleg Zernikel, der Stabhochspringer, ist früher extrem viel Skateboard gefahren. Ich glaube auch Halfpipe und sowas geht ja auch so in die Richtung, dass man da Kopf aus und dann einfach ein Drop-in und los geht's. Aber das war bei dir dann tatsächlich nicht der Fall.
Nee, bei sowas bin ich raus. Ich war auch noch nicht Skifahren oder so.
Gerade Wintersport finde ich auch so extrem verletzungsgefährdend. Ich finde es immer wieder krass, am Ende des Winters, wie viele Leute ich treffe, die dann irgendwie Probleme mit dem Knie, Handgelenk gebrochen oder sonstiges, die dann mit irgendwelchen schwerwiegenden Verletzungen aus dem Skigebiet zurückkommen. Finde ich tatsächlich noch verletzungsanfälliger als Skateboardfahren oder anderes aus der Richtung.
Ja, denke ich auch.
Aber wo wir gerade bei Verletzungen sind, du musstest ja diese Hallensaison leider aussetzen aufgrund einer Verletzung. Was ist denn bei dir genau passiert?
Ja, also das hat angefangen, so im April letzten Jahres, in der Vorbereitung halt auf die Sommersaison, hatte ich links in der Hüfte irgendwie halt Zug. Das ging dann schnell weg eigentlich, so nach 2 Wochen. Es hat ein bisschen genervt, da wir haben ein bisschen Therapie gemacht und so. Und dann hat es angefangen in der rechten Hüfte und da ist es halt irgendwie immer mal wieder gekommen und immer wieder weggegangen, während der Saison, auch während Wettkämpfen. Aber das war halt die letzte U23-EM und so. Also ich habe jetzt nächstes Jahr, bin ich ja raus aus der U23 und dann werde ich die andere. Und deswegen habe ich so gesagt, also ich habe halt nicht wirklich gesagt, dass ich richtig Schmerzen habe, so, sondern habe einfach gemacht, was im Nachhinein jetzt richtig dumm war. So. Aber da hat sich das dann halt wahrscheinlich entzündet. Was jetzt rausgekommen ist, dass das eine Schambeinentzündung ist. Ganz schön nervig. So. Und ja, das hat sich dann halt über die ganze Saison so her hingetragen, so von Mai bis halt ne, Juli. Und dann haben wir aufgehört, komplett, einmal raus aus dem Training und so, hatten so gehofft, das erholt sich von selber, weil da noch keine richtige Diagnose war. Und dann langsam wieder angefangen, es ging halt nicht weg. Und dann waren wir beim Arzt und alles, MRT, Röntgen und so und so und so. Und dann kam das halt raus. Und jetzt ja, bin ich so seit Juli komplett so aus dem Training raus.
Okay.
Ja.
Und wie sieht so momentan das Reha-Training aus?
Also du kannst halt fast gar nichts machen mit Schambein, weil das zieht ja von unten an. Also wenn du deine Beine benutzt, zieht das. Und wenn du halt deine Bauchmuskulatur benutzt, zieht das auch. Und weil das halt entzündet ist, soll man das wenig belasten. Deswegen viel kann ich gar nicht machen. Ist halt einfach Stabis, bisschen Dehnen, Physio und alles, dass da alles locker bleibt. Und dann war ich auch oft jetzt beim Arzt in Erfurt, Dr. Lutz. Und ja, es läuft jetzt auch schon viel besser, also es tut fast nicht mehr weh, noch manchmal. Aber ja, ganz, ganz nervige Geschichte.
Und dann kann es ja dann wahrscheinlich auch bald wieder richtig mit dem Training losgehen. Und ich habe auch erfahren, dass du, was deine Trainingsgruppe angeht, jetzt auch einen Wechsel vollzogen hast. Wie sieht denn das dann in der Zukunft aus?
Ja, also ich bin jetzt nach Leipzig gewechselt in die Trainingsgruppe von Alex John. Ich bin da mit Dennis Almas, Gavin Claypool, Joelina Milchus und Nils Torben Giese. Ist noch nicht viel geplant. Also ich will erstmal gesund werden. Dann wird alles besprochen. Aber ich denke, so ab März wird dann hoffentlich mal wieder richtig angefangen zu rund zu rennen, bisschen über Hürden springen.
Das heißt, so im Prinzip momentan passiert ja noch nicht viel Training. Bis es dann wirklich wieder losgeht, wird auch noch der ein oder andere Monat vergehen. Aber so, wenn du dann einfach mal so zurückblickst, wie sah denn in der Vergangenheit so eine typische Trainingswoche bei dir aus? Und wo habt ihr denn da im Training so die größten Schwerpunkte gesetzt?
Also es gibt ja immer so verschiedene Arten von Trainingswochen, so vor einem Wettkampf und halt ganz normal, wenn so Aufbau ist oder sowas. Ich sag jetzt erstmal so in der Wettkampfwoche, war ein entspannter Montag mit nicht vielen Sachen. Erstmal wieder klarkommen so. Bisschen dehnen, langsam bisschen sprinten, Hürdencoordi und alles. Stabis, Physio. Und dann war's das eigentlich auch mit dem Montag. Dienstags ist dann eine schnellere Geschichte immer gewesen. Das ist jetzt noch in Düsseldorf alles. Da, wenn ich halt einen Hürdenwettkampf hatte, haben wir da schon mal ein bisschen vorbereitet. Ein paar Hürdenstarts. Meist über 3 oder 5. Und das war dann auch diese ganze Session. Also man macht sich warm. Das ist halt ähnlich wie so ein Wettkampf. Machst dich wettkampfbereit, so warm. Und dann hast du halt 3 Starts, je nachdem, wie gut, je nachdem, wie ich die finde. Ich habe damals auch sehr, sehr viel entschieden so. Also wenn ich so gesagt habe, fand ich nicht geil, möchte Antje auch dann nochmal laufen lassen. Und dann Mittwoch Kraft, je nachdem dann Wettkampf relativ entspannt. Krafttraining war bei mir bisher noch nicht wirklich so krass. Also ich habe nicht viel gemacht. Deswegen kann ich dazu.
Was habt ihr da gemacht?
Basic-Sachen eigentlich. Jetzt nicht viele besondere Sachen. Halt Explosivkraft auf jeden Fall. Mehr auf Sprünge und mehr auf Eigengewicht eigentlich. Mit leichtem Gewicht auch. Ich habe noch nie wirklich richtig schwere Sachen gehoben oder keine Ahnung was gedrückt. Kniebeuge mitgemacht, noch nie. Ich glaube, das Höchste ist bei Beinpresse mal 240 oder sowas.
Ja.
Höhere Sachen habe ich noch nie gemacht. Bei Kniebeuge vielleicht so 100. Aber wir haben nie mit viel Gewicht oder so gearbeitet. Eher so Sprünge mit 5 Kilo in beiden Händen auf dem Kasten und sowas. Oder einfach viel, viel so statische Übungen auch, damit die Sehnen und alles stark sind. Genau. Und dann am Donnerstag nochmal ähnlich wie die Dienstagssession vor dem Wettkampf, dass du da dann aber über weniger Hürden einfach kurzes Wettkampf aufwärmen, ganz kurze Session, 1-2 Mal über die Hürde und dann war's das. Da durfte ich ja noch nicht mehr entscheiden, ob das gut war oder nicht gut. Dann bei Ende nach 2-mal war es Freitag frei und dann der Wettkampf. Und so im Aufbau, da ging's ganz viel über NIs. Und so mit Gehpause 100 Meter, so 200 Meter, 100 Meter Gehpause, dann Hürden-NIs, dann hast du das Hölle. Also sowas ist Hölle. Du hast da...
Wie sahen die genau aus?
Also ich beschreibe das mal. Wir haben jetzt hier eine Bahn. 5 Hürden in eine Richtung, 5 Hürden in die andere, nochmal 5 Hürden in die andere. Und dann hatten wir nochmal 5 im einen Abstand stehen, daneben. Und die erste Bahn läufst du halt im Fünfer. Ganz entspannt, dann pacest du halt ein bisschen, der Abstand wird immer ein bisschen so geringer für die Schrittgestaltung. Dann pacest du ein bisschen mehr im Vierer halt, damit du so ein bisschen Abwechslung hast für die Koordination. Und dann die letzte Strecke im Dreier und dann noch einmal im Einer. Dann joggst du wieder zum Anfang und dann noch eine Runde. Und ich weiß nicht, ob es das krass schlimm anhört, aber es ist wirklich, also was Schlimmeres habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Und das halt dann, ich glaube so 6-mal, also zweimal
sechs ist immer Durchgänge
eins.
Davon.
Ja, also zwei Runden ist eins und davon sechs halt. Und du hast halt 5 Minuten Pause oder so dazwischen. Und das wirklich, also das ist schon.
Wie viele Wochen im Aufbau habt ihr das gemacht? Wie viele Wochen im Aufbau habt ihr das gemacht?
Ich glaube, das war damals immer so im Winter halt. Nach der Hallensaison immer so, ich glaube, 3 Wochen, immer zweimal die Woche. Also schon gottlos.
Hört sich aber für mich auch so ein bisschen an, dass das so ein bisschen den Rhythmus vielleicht auch so ein bisschen schult, ja, oder dass man damit Muster aufbricht. Was mir da auch in den Sinn kommt, Pamela Dudkiewicz hat damals in ihrer Folge auch erzählt, dass ihr bei den Hürden geholfen hat, dass sie früher eine Tanzausbildung hatte. Würdest du sagen, das ist was einem im Hürdensprint tatsächlich auch so ein Stück weit weiterhilft? Also war das vielleicht was Ähnliches bei dir, dass du auch, oder dass du grundsätzlich einfach ein gutes Rhythmusgefühl hast?
Ich denke, Rhythmusgefühl ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich denke, wichtiger ist einfach so Körperkoordination, glaube ich. Also, dass du einfach umgehen kannst und dein Körper genau das macht, was du halt willst, so. Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Aber der Rhythmus, den zu haben, ist auch ganz wichtig. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich besonders Rhythmusgefühl hatte oder habe. Ich weiß aber, dass man immer bei mir halt gesagt hat, dass meine Körperkoordination halt ganz gut ist und dass daran vielleicht liegt. Ne?
Was habt ihr denn neben diesen Dingen, Grundlagenbereich, dann vielleicht sonst noch für die Technik gemacht oder dann vielleicht auch so für die Schnelligkeit?
Ja, also Techniktraining ganz viel. Das, wenn wir so im Aufbau waren, halt immer auch Mittwoch, da war immer Hürdentag. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, auch noch mit Hürdenausdauer so. Man hat so angefangen mit Hürdenkoordination in so einem Hürdengarten. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Das ist so ein, du stellst halt 4 Hürden so und dann nochmal dahinter jeweils und dann machst du dadurch halt deine Hürdenkoordination.
Dass man quasi so ein Quadrat hat, wenn man von oben guckt.
Ja. Genau, und das geht auch schon ganz gut. Und dann bei Hürde kannst du ja so viele Übungen dir da erfinden auch. Da kann man, glaube ich, ganz Lexikon drüber schreiben, wie viele Übungen man da machen kann. Ich habe da ein paar Lieblingsübungen. Du hast eine große Hürde, die du so auf U18, je nachdem, was gerade so dein Leistungsstand ist, U18, U16, kannst du auch auf 20 stellen, vor so eine Wand, ungefähr so 5 Füße weg, 6 Füße weg von der Wand, und dann vor die Hürde, also du stehst dann, die Hürde ist hier, du bist dahinter, da ist die Wand, dann stellst du dann noch so eine kleine Hürde hin, neben die, also dass die Hürde hier ist, und eine kleine Hürde daneben, und dann stehst du mit einem Bein, dein Schwungbein ist angezogen, also hoch über der kleinen Hürde, drückst dich dann mit dem Nachziehbein ab und dann springst du halt mit einem Schritt über die Hürde, damit du mit dem Nachziehbein halt schnell arbeiten musst, und dann setzt du das und springst halt dann, nicht springst, sondern drückst dich halt in die Wand ab, damit der Abdruck und alles gut ist in die Hürde, Nachziehbein schnell arbeitet und so. Genau, so Nachziehbeinübungen generell finde ich eigentlich voll cool, weil die machen immer Spaß, ist doch ganz gut.
Wäre ich völlig überfordert.
Ja, da gibt's noch schlimmere Übungen. Da war ich auch manchmal so, boah, wie soll man das machen? Zum Beispiel, du hast kleine Hürde, große Hürde, kleine Hürde, große Hürde. Und dann machst du dazwischen nicht immer nur ein Dreier, sondern zum Beispiel, du hast einen Abstand für einen Fünfer, einen Abstand für einen Dreier, Abstand für einen Einer, Abstand für einen Fünfer, Abstand für einen Einer. Und dann musst du da halt mit derselben Pace durchlaufen. Halt nur die verschiedenen Rhythmen die ganze Zeit.
Ja.
Das kannst du dann halt entweder mit nur normal großen Hürden, kleinen Hürden oder zusammen so vermischt, ja.
Würdest du auch sagen, dass dieses Koordinative deine größte Stärke im Hürdensprint ist, oder würdest du die tatsächlich auch noch woanders sehen?
Ich glaube schon, dass ich relativ gut koordiniert bin, weil, also, ich habe einmal so ein Video auf Insta in meine Story gepostet, auch so von Hürdenkoordinationen, die wir immer machen, wo ich normale Hürdenkoordinationen mache, aber ich soll halt dabei jonglieren. Und da habe ich halt ganz, ganz viele Nachrichten gekriegt, wie ich das hinkriege. So. Und das haben wir halt wirklich sehr oft gemacht. Deswegen, ich glaube schon, das ist eine Stärke. Und so Sprint auch relativ. Also ich würde sagen, ich bin sprintstark. PB ist gerade 10,6, 10,6,7, noch vom letzten Jahr. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich wirklich. Also ich kenne welche, zum Beispiel jetzt von 23M, der Zweitplatzierte, Simonelli. Der Mann ist jetzt eine 6,5 oder so gelaufen über 60 und er läuft eine 10,2 über 100.
Wobei man aber sagen muss, selbst auch mit einer 10,50 kann man auch schon über die 100 Meter flach Weltklassezeiten über die 110 Meter Hürden.
Auf jeden Fall.
Also das ist tatsächlich gar nicht so zwingend notwendig, da eine 10,20 über die 100 Meter flach auf die Bahn zu legen. Wir haben uns jetzt so ein bisschen über Training von dir unterhalten, auch die ganzen Reha-Maßnahmen, die du jetzt machst, auch dass du nach Leipzig gezogen bist. Aber was machst du denn eigentlich neben dem Sport?
Ich glaube, ich bin ein ganz normaler Typ. Ich wollte eigentlich studieren letztes Jahr, aber dann wurde ich halt angenommen für diese Sportfördergruppe für die Bundeswehr. Das ist dann halt jetzt so als Sport auch so mein Beruf geworden ist. Ich meine ja ganz gutes Geld und das war auch richtig cool, fand ich eigentlich. Die ein Monat Grundausbildung, die wir da gemacht haben, die war erstmal ganz interessant. Aber jetzt im Nachhinein war das doch ein echt cooles Erlebnis so. Natürlich streng und so, aber die waren korrekt so im Endeffekt.
Und warst du da in einem Zug mit anderen Sportlerinnen und Sportlern oder warst du in, ich sag mal, einer ganz normalen Gruppe von Leuten, die da die Grundausbildung gemacht haben?
Nee, also das macht man alles mit Sportlern. Also wir waren ein kompletter Sportlerzug, auch ein riesiger Sportlerzug. Wir waren am Anfang, ich glaube, 53. Also das ist für die Verhältnisse da gigantisch. Weil normalerweise haben die da Züge von, ich glaube, so 30 Personen oder sowas oder 20. Und das war dann auch schon krass. Aber da gab es dann noch Sportarten, von denen habe ich noch nie gehört. Und so, ich weiß nicht mehr den Namen. Aber da gab es auf jeden Fall alle Sportarten, die man sich vorstellen kann, waren da. Da waren noch viele Leichtathleten. Ich glaube, wir waren 8 Stück. Mika Sosner, Steven Richter, Merlin Hummel, also die ganzen Werfer waren eigentlich da.
Ja.
Eileen Kuhn, dann noch Mehrkämpfer, Marie Dening, Marcel Meyer, Marius Karges und halt ich. Also 8 Leute waren wir. War schon cool.
Ist man dann auch im Prinzip so als, ich sag mal, Leichtathlet, Leichtathletin unter sich oder hat man dann auch viel mit den anderen Sportarten zu tun? Oder
ist es dann du hast komplett mit den anderen Sportarten zu tun. Also ich war mit Marius auf einem Zimmer. Das war die einzige Person, die ich dann halt kannte. Und noch so einen Ringer. Und der Rest war auch komplett random verteilt halt so.
Ja.
Also wir hatten alle irgendwen, den wir nicht kannten. Und am Ende, ich glaube auch schon so nach 3-4 Tagen, waren wir alle eigentlich auch schon so richtig dicke, weil wir halt alle so dasselbe erleben so, werden angeschissen für so Kleinigkeiten so. Wir dachten so, es ist nicht schlimm und so. Aber dann, da entstehen schon so Freundschaften auch. Man wird auch gut so untereinander. Man lernt Sportarten kennen, man lernt anderes Training kennen, weil nach dem, du hast halt in der ersten Woche hatten wir von 6 Uhr bis 16 Uhr immer Dienst. Und danach kannst du halt so machen, was du willst. Meistens sind halt noch ein bisschen trainieren gegangen. Und da siehst du dann halt auch so, was die anderen so machen. Was zum Beispiel so ein Bahnradfahrer oder so ein Turmspringer oder keine Ahnung, was da noch für Sachen waren. Bogenschütze war da. Ja, alles Mögliche, was die trainieren so. Ist cool.
Und so aus der Grundausbildung, ist da irgendwas besonders hängen geblieben? Weiß ich, vielleicht ein Biwak oder irgendwie ein längerer Marsch, der, weiß ich nicht.
Dieser Marsch, der letzte Marsch, der ist halt, ich glaube, 6 Kilometer Marsch. Komplett bepackt mit halt den ganzen, mit Rucksack, Gewehr, G36. Ich glaube, 7 Uhr sind wir los, waren dann halt den ganzen Tag im Wald. Das war sehr, sehr, sehr cool, aber auch anstrengend. Und zurück mussten wir halt auch noch joggen, so, was auch krass war. Aber das, glaube ich, bleibt immer in der Erinnerung. Und auch das Schießen. Wir hatten zwar nur einen Tag, weil wir halt so viele waren. Deswegen konnten die das nicht öfter machen. Aber das Schießen war auch sehr, sehr, sehr cool.
Ja, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass da so die ein oder andere coole Erinnerung einfach hängen bleibt und man einfach das Ganze auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht, so als Sportlerin oder Sportler, gerade wenn man andere Sportarten da noch sieht und wie es da vielleicht bei denen im Training läuft. Aber was mich auch immer interessiert ist, was treibt dich denn im Kern an, wirklich so viel für den Sport zu geben? Weil ich sag mal, hast deinen Lebensmittelpunkt verschoben, bist momentan in einer Verletzung, nimmst da sehr, sehr viel auf dich. Was treibt dich an, wirklich da so viel reinzugeben?
Also die Frage habe ich mir selber auch schon gestellt, warum ich das überhaupt mache. Und eine richtige, richtig gute Antwort, die mich selber auch setzt, das habe ich noch gar nicht gefunden. Ich weiß nur, dass ich irgendwie Leichtathletik auf jeden Fall liebe. So. Also ich liebe diese Anstrengung, ich liebe dieses Rennen, ich liebe diese Connections, die man darüber machen kann. Ich liebe den Erfolg, den Misserfolg, alles, was damit kommt, das ist einfach so in mir, in meinem Herzen. Vielleicht auch einfach, weil ich das schon jetzt ja 12 Jahre schon mache, so nicht Leistungssport, aber halt ich mache den Sport an sich jetzt schon so lange. Der ist, glaube ich, einfach Teil von meinem Leben schon. Und deswegen richtigen Grund gibt es, glaube ich, nicht. Es ist einfach so Teil von mir. Und deswegen will ich da dann auch so gut sein, erfolgreich sein.
Und wenn man da mal so ein bisschen zurückblickt auf die letzten Jahre im Sport, was war denn so bisher dein ja vielleicht schönster Wettkampf, unabhängig vielleicht auch vom Erfolg?
Der schönste Wettkampf war mein erster deutscher Meistertitel in Neubrandenburg im Winter 2020, weil das war einfach so surreal. Also ich habe es gar nicht gecheckt, weil man muss sich doch vorstellen, ich kam halt aus der U18, also ich bin erstes Jahr U20, wurde in der U18 noch Sechster über die kleineren Hürden. Und dann im ersten U20-Jahr wurde ich einfach so, also ich bin eingestiegen in dieser Saison direkt mit einer 7-9-6. Das war schon, da dachte ich mir so, was geht ab? Bin dann immer schneller geworden, bis ich dann so eine 97 in Leverkusen bei den Nordrhein-Meisterschaften gelaufen bin. Dann hatte ich so ein kleines Tief, so bei den WM-Meisterschaften bin ich nur so 8-0 oder so gelaufen. Da dachte ich so, okay, letzter Weltcup vor den Deutschen, ich laufe jetzt so kacke, dann wird das gar nichts. Und dann im Vorlauf bin ich gegen Till Steinfort gelaufen. Der Typ war damals, der ist auch jetzt wieder eine Macht. Ist, glaube ich, auch immer eine Macht gewesen, so. Und da ich hatte so den Respekt vor ihm, ne? Weil der war U18 EM im ersten Jahr, war auch der schnellste da. Und der war schon U20 EM, 20 DM im ersten U18 Jahr dabei in der Halle. Und ich dachte, der Typ ist geisteskrank krass. Und ich habe den dann halt einfach abgezogen, so mit neuer deutscher Jahresbestleistung im Halbfinale. Und da war ich schon so, was geht ab? Ich gewinne heute hier oder was, dachte ich mir. Und dann im Finale, ich war also so nervös, wie ich in diesem Finale war, war ich, glaube ich, noch nie mein ganzes Leben. Als er meinen Namen aufgerufen hat, ich stand da wirklich einfach still, einfach so, als wäre ich eingefroren. Ich war so nervös, aber dann ging's, als dieses auf die Plätze kam, war irgendwie so, war alles so weg. Ich habe meine Routine da gemacht, bin rein. Und dann kam zack und ich habe direkt gemerkt, weil ich habe aus dem Startblock halt direkt gewonnen. So. Also war jetzt, glaube ich, ein Schritt vor einem anderen an der ersten Hürde. Und da dachte ich mir dann schon, Digga, ich gewinne einfach. Und dann immer weiter, keiner kam. Dann habe ich einfach gewonnen. Das war krank. Also dieses Gefühl, was ich da hatte, war geistgestört.
Du hast gesagt, du hast dann einfach deine Routine abgespult und dann ging das. Wie sieht denn die Routine aus?
Ich stehe halt einfach. Geh zwei Schritte, knall dann einmal so rechts gegen den Block. Dann bin ich davor, mach so zwei kleine Hopser, ganz entspannt. Ein Dehner nach unten und dann gehe ich in den Block.
Und das hilft dir, um dich dann einfach zu fokussieren? Das ist quasi so, dann bist du im Rennmodus.
Ja, also das mache ich schon so lange. Vor allem dieses Klopfen an den Block, das gibt mir so ready.
Und so wie du das eben beschrieben hast, die Gefühle, als du da über die Ziellinie gekommen bist, glaube ich, ist auch sowas, weshalb man dann doch so viel für den Sport oder weshalb du so viel für den Sport gibst, für solche Momente.
Ja, das war, glaube ich, auch dieser Moment, wo ich so richtig hooked geworden bin an diese Leichtathletik-Geschichte.
Aber es gibt ja im Leistungssport nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen, beziehungsweise auch schwierige Wettkämpfe oder auch schwierige Zeiten. Was war denn da in der Vergangenheit oder vielleicht auch aktuell eine schwierige Zeit oder ein schwieriger Wettkampf?
Ich würde sogar sagen, die ganze 2022 Sommersaison. Also ich bin da halt krass eingestiegen mit einer 13-8. Hab dann gegen Tim Alkermann in diesem Wettkampf gewonnen. In meinem ersten Männerjahr. Und dann war ich so, ich war auf so einem Höhenflug. Dann in Wetzlar nochmal gesteigert, 13-7. Zwar nicht gewonnen, aber halt wir hatten alle dieselbe Zeit. Und dann dachte ich, ich werde jetzt dieses Jahr, da war Gregor Traber aber noch aktiv. Aber trotzdem hatte ich irgendwie, ich wollte einfach da gewinnen. Und dann im Vorlauf bin ich gegen den Traber bei der Deutschen halt gelaufen und der hat einen Fehlstart gemacht. Und dann dachte ich, ich gewinne jetzt hier. Also dann dachte ich, ich werde jetzt in meinem ersten Männerjahr deutscher Meister. Und dann, dann kam halt dieser Pressure und alles. Ich war auch nervös, aber ich war nicht dieses nervös, weil ich so heiß bin jetzt zu rennen, sondern nervös, weil ich mir so Gedanken gemacht hatte, was passiert, wenn ich jetzt verliere und sowas. Und es wäre im Endeffekt nichts passiert. Ich hätte einfach nicht gewonnen. Yeah. So, das ist mein erstes Jahr. Aber ich habe mir da so kranke Ziele gesetzt, dass ich mich da selbst auseinandergenommen habe und dann komplett verkrampft war und zweite Hürde aufhören musste. Und dann dasselbe bei der U23, komplett verkrampft gelaufen und dann am Ende hingefallen. Da war ich gebrochen. Also komplett down. Ähnlich jetzt wie jetzt wegen der Verletzung. Da hatte ich im Dezember auch so eine kurze Phase, wo ich richtig so Digga, alle sind gerade richtig am Machen, am Ackern. Vor allem, wir hatten dann noch so einen Lehrgang, Bundeskader-Lehrgang mit allen. Die waren alle am Trainieren und ich war so bei Physio, hab dann so zugeguckt. Und da dachte ich mir so, Digga, was eine Scheiße. Und ja, das ist sogar das Schlimmste, was ich bisher so von Emotionen erlebt habe im Sport.
Ja, aber ich glaube, sowas gehört auch irgendwie zum Leistungssport mit dazu, weil umso schöner sind dann auf der anderen Seite auch wieder die Erfolge oder wenn man dann wieder richtig ins Training einsteigen kann. Wenn es dann im Training wieder richtig losgeht, was ist denn dann was, auf das du dich ganz besonders freust? Also so Lieblingstrainingseinheit?
Rennen. Über Hürden ganz schnell rennen. So schnell wie es geht über Hürden rennen. Das ist wie eine Droge. Keine Ahnung, ich liebe das. Ich liebe Hürdenkoordination. So schnell mit dem Nachziehbein, schnell über die Hürden alles setzen, schnell dazwischen treten, dann über die hohen Hürden richtig schön aggressiv da rein. Darauf freue ich mich so hart. Krank.
Auch weil da so ein bisschen Nervenkitzel mit dabei ist?
Ja, das alles. Diese Geschwindigkeit, diese Perfektion und so, das gibt mir so einen Kick. Wie so eine Droge.
Aber was sind denn daneben vielleicht Trainingsinhalte, auf die du verzichten könntest, wenn du nicht wüsstest, die sind wichtig für Grundlagenaufbau oder Verletzungsprophylaxe oder ähnliches, aber wenn du könntest, würdest du sie streichen?
Dieses ganz normale Aufwärmen, Dehnen, Einlaufen, Stabilisationsübungen, so dieses Warmmachen der Muskulatur, das jedes Mal muss man dasselbe da machen, das nervt mich absolut. Und ja, so schlimme Tempoläufe halt, ne? So 150er, also bei mir ist schon ab 150er Ende.
Ja.
Das ist ganz schlimm bei mir. Ab da, also da, das kann man so wegstreichen bei mir. Das ist gar nicht klar.
Einen ganz schnellen 150er oder dann auch in der Serie?
In der Serie. Einen ganz schnellen geht, aber Serie, so, ich kann, nee, geht nicht. Also so alles bis 100 Meter, da kriege ich Serien safe hin. Aber also da drüber, und wenn es noch schnell sein soll, da bin ich so raus.
Aber mir war es früher immer Fußstabi im Sand. Das war so, dass, also ich sag's in vielen Folgen, ich glaube, deswegen hat niemand mit der Leichtathletik irgendwann mal angefangen, um diese Übungen dann zu machen. Aber dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage, und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Dass alles so mit der Zeit kommt. Ne? Also, das habe ich absolut gelernt, Geduld. Alles kommt mit der Zeit. Wenn man dafür arbeitet, dann wird auch irgendwann der Erfolg kommen. Irgendwann wird zu dem Punkt kommen, wo es läuft. Und man muss nicht alles genau jetzt kriegen, sondern die Zeit wird kommen.
Greg, ich glaube, das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. Deshalb an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
Easy, danke. Ciao.
Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge vom Meinathlet Leichtathletik Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen. Denn nur so erfahren noch andere, dass es diesen Leichtathletik Podcast gibt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.